vom letzten zivilisierten Ort geht man 100 Kilometer zu Fuß über den Gletscher ins Basislager. Das ist einfach Eis. Du hast unglaublich coolen Blick auf den K2, der halt wahnsinnig mächtig ist. Es ist wahnsinnig kalk. Du siehst auch so praktisch kein Leben. Man muss sich vorstellen, es sind auch nur ein bisschen über 3000 Höhenmeter auf den Gipfel, also in den Alpen absolut eine Tagestour. Dort dann mehrere Tage unterwegs zu sein, um dieselbe Distanz zurückzulegen, ist was, was mental halt einen, glaube ich, sehr fordert. Wo man sich auch immer wieder bewusst machen muss, was für ein Privileg das eigentlich auch ist, dort bergsteigen zu können. Dort dann 3-4 Schritte zu machen und jedes Mal pausieren zu müssen, um nach Luft zu schnappen, verändert so ein bisschen diese ganze Dimension von dem Berg. Also ich habe so ein GPS-Gerät dabei. Als das angezeigt hat, dass ich auf 8000 Metern bin, war ich erstmal eigentlich wahnsinnig glücklich. Kurz nach diesem Moment bin ich dann über so eine Schneekuppe auf diesem Grat gekommen. Und da habe ich dann einen Mann abgewandt von mir im Schnee liegen sehen. Ich habe gesehen, dass Erbrochenes neben ihm liegt und da war mir dann eigentlich schon klar, dass es erstens nicht normal ist und der Mann wahrscheinlich Hilfe braucht. Für mich als Alpinisten gibt es schon so einen Ehrenkodex, dass es Dinge im Leben gibt, die einfach wichtiger sind wie ein Gipfelerfolg.
Wild und fremd. Ein Podcast über Entdecker und ihre Geschichten. Von Ole und Tore.
Moin, herzlich willkommen zurück zu Wild und Fremd. Wir surten hier mal ein. Es ist nicht der Tag der B-Seite des Interviews. Das kommt auf jeden Fall gleich. Tore und ich haben in der Aufregung komplett vergessen, eine Einleitung und eine Ausleitung zu machen, wollte ich sagen. Ein Intro und ein Outro
ein
zu machen.
Outro.
Hier kommt es. Ich bin Ole, ich hasse Kleinteile und neben mir sitzt...
Ich bin Tore, gegenüber virtuell von dir, muss ich korrigieren, weil wir jetzt dieses kleine Insert noch machen. Sorry auch nochmal für zumindest meine Sprachqualität. Sie ist sehr schlecht, weil ich mit einem sehr schlechten Mikrofon aufnehme, weil ich noch in Berlin bin. Aber wir sollten das mal hier ein... Ole, du hast auf dem Weg heute ins Studio auch schon wieder Scheiße gebaut, habe ich gehört.
MacBook braucht immer so, also ich habe ein MacBook mit USB Type-C-Anschluss, heißt es. Und da braucht man immer solche Adapter, um USB zu benutzen. Ich habe es geschafft, den Adapter von meinem Zimmer ins Dachbodenzimmer zu tragen und ihn auf dem Weg zu verlieren. Shoutouts an mich.
Das ist ein neues Level auf jeden Fall.
Ja, das war auch Neuland für mich. Ich habe dann ungefähr eine halbe Stunde gesucht und habe ich gesehen, dass ich diesen Adapter unter meine Wasserflasche gelegt habe, ihn quasi gar nicht sehen konnte. Es ist ein Special von mir heute wieder.
Aber es ist so wichtig, dass wir heute zumindest nochmal diesen kleinen Overdub aufnehmen, weil wir uns so lange auf dieses Interview mit Lukas Wörle gefreut haben. Lukas Wörle ist Bergsteiger, professioneller Bergsteiger und vor einem Jahr ist er auf einen kleinen 8000er gestiegen. Ich glaube, das kann man so sagen. Es gibt große 8000er und kleine 8000er, weil er von dort mit einem Gleitschirm wieder runterfliegen wollte, was an sich ja schon eine absolut krasse Idee ist.
Ganz ehrlich, diese Reise wird irgendwie noch viel krasser. Am Ende springt Lukas Wörle auch gar nicht von dem Berg in diesem Gleitschirm, sondern macht was ganz anderes, vielleicht was viel Wichtigeres. Das hören wir auf jeden Fall jetzt. Ach ja, und wir haben vergessen, ihn zu begrüßen. Herzlich willkommen, Lukas. Cool, dass du da bist.
Lukas, schön, dass du da bist und wir springen jetzt direkt ins Interview. Wie ist denn das bei dir? Machst du das hauptberuflich? Ja, oder?
Ja, bei mir ist ähnlich. Ihr schaltet Werbung in dem Podcast. Ich habe Werbung auf meinen T-Shirts. Also das ist ein Teil unseres Einkommens. Ich bin ja eigentlich ein Tandem gemeinsam mit meinem Bruder. Der begleitet alle meine Abenteuer mit seiner Kamera.
Ist auch, finde ich, übrigens sehr cool, dass du auch mit deinem Bruder zusammenarbeitest. Also wir sind ja auch Brüder und...
Ah, wirklich?
Ja, wir sitzen auch in einem Raum. Es ist nur, wir haben zwei verschiedene Kameras, aber... Hier ist...
Hallo, sieht man mich? Nee, sieht man mich. Da.
Ja, da bin ich auch wahnsinnig froh, dass mein... Ich bin eher so der kreative Part von uns beiden. Habe im Vincent jemanden, der sehr viel organisierter ist wie ich und da im Hintergrund ganz viel regeln kann, wo ich wahrscheinlich schon lang gegen eine Wand gelaufen wäre, wenn ich die Firma alleine gegründet hätte.
Ich glaube, das kennen wir beide ja, auch ganz gut. Ja, das
können wir gut nachvollziehen. Ja, 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 ja. Auch wenn es nicht immer so einfach ist, mit Geschwistern zusammenzuarbeiten, irgendwie ist es auch sehr schön.
Ich muss sagen, dass es bei uns tatsächlich fast keine Probleme gibt, weil wir, mein Bruder und ich, so unterschiedlich sind.
Hm.
Also wenn ihr einen Podcast mit meinem Bruder macht, dann ist das zu 180 Grad anders wie mit mir. Und das ist das Schöne, weil es da irgendwie kein Kompetenzgerangel gibt und wir doch ziemlich klar getrennte Aufgabenbereiche haben und von dem uns eigentlich super ergänzen und uns wenig Stoff zum Streiten gibt. Ich habe aber immer gesagt, ich möchte mich halt nicht von meinen Knien irgendwie abhängig machen. Es kann ja immer passieren, dass ich jetzt morgen zum Skifahren gehe und mich dann verletze. Und dann unter dem Druck zu stehen, irgendwie so die nächste Expedition muss erfolgreich sein, das will ich nicht. Ich glaube, dann geht Leidenschaft verloren.
Hast du das Gefühl, dass es immer krasser werden muss und immer extremer?
Glaube ich, kommt ganz darauf an, wie du dich als Sportler definierst. Wenn du anfängst, in diese Szene reinzurutschen, in dem, was du machst, immer das Krasseste zu machen. Und ich glaube, gerade Social Media ist da was das natürlich extrem pusht. Wo du irgendwie in 10 Sekunden irgendwas ganz Heftiges machen musst, was die Leute flasht. Und ich glaube, dass da gerade das Publikum schon sehr abgehärtet ist, auch von den Dingen, die man gesehen hat. Und ich glaube, mit dem zu glänzen ist was, wo man sich einfach in Lebensgefahr bringt. Und ich bin doch jemand, der sehr bewusst auch Risiko wahrnimmt und probiert auch zu steuern. Und ich mag persönlich gerne eben auch diese Formate, Geschichten zu erzählen. Ich mag es gerne, wenn sich Leute eine Stunde Zeit nehmen, um einen Podcast anzuhören. Ich mag es gerne, wenn Leute sich eine Stunde zu mir reinsetzen, einen Vortrag anhören. Und das ist, glaube ich, eher das, wo wir punkten können, wo man natürlich schon krasse Sachen macht und außergewöhnliche Sachen macht, aber wo einfach sehr viel mehr Geschichte und Herzblut auch dahinter steckt.
Ja, ja. Ich glaube, jetzt können wir einmal über diese ganz besondere Reise sprechen, die du ja vor über einem Jahr unternommen hast, ohne jetzt schon über diesen ganzen Verlauf der Reise zu sprechen. Du hast ja ein zumindest für Bergsteiger und Bergsteigerinnen sehr unbekanntes Ziel ausgesucht. Warum wolltest du unbedingt auf diesen Broad Peak in Pakistan?
Also die Geschichte fängt eigentlich viel früher an. Mein Dad ist Bergführer und war selber auf Expeditionen, konnten als Kinder schon immer diese Bilder von den höchsten Bergen der Welt auch sehen und bin selber auch in den Bergen aufgewachsen und war wahnsinnig viel unterwegs. Mit 3 Jahren Skifahren angefangen, wir haben als Kinder an Schneehügeln Eis geklettert und da war irgendwie der Weg, das selber zu machen, dann relativ kurz. Habe mich dann eigentlich spezialisiert auf technisch schwere Touren, vor allem im Alpenraum. Und irgendwann kam dann so diese Frage auf, ist das, was ich in den Alpen mache, für mich auch übertragbar auf die höchsten Berge der Welt? Und das war für mich dann der Punkt, wo ich gesagt habe, ich plane jetzt eine Expedition. Und Pakistan habe ich mir ausgesucht, weil mein Anspruch war es, so einen Berg zu klettern, ohne Sauerstoff, ohne Höhenträger und anschließend mit dem Gleitschirm runterzufliegen, also diese Kombination zu haben. Und Pakistan ist im Vergleich zu Nepal, gibt es da immer wieder in großer Höhe einfach relativ wenig Wind. Wenn man es durchrechnet, sozusagen im Mittel, gibt es da mehr Tage mit wenig Wind, das es zum Fliegen möglich macht. Und dann war für mich klar, ich möchte nach Pakistan. Und es hat mir die Möglichkeit gegeben, dass ich auch alleine klettern kann. Das heißt, ich war von einem Kletterpartner nicht abhängig. Am Broad Peak kann man wirklich sozusagen direkt in die Wand einsteigen. Und so fiel dann damals die Wahl auf dem Broad Peak.
Das muss man nochmal betonen. Du wolltest mit einem Gleitschirm vom Gipfel runterfliegen. Ich finde das, also wir werden da auch gleich nochmal drüber sprechen. Ich finde das unglaublich. Gab es sowas schon mal oder wärst du die erste Person gewesen, die sowas tut?
Es gibt sehr, sehr wenige Menschen, die jemals in der Höhe und auch in dem Gebiet geflogen sind. Das Fliegen dort ist halt wahnsinnig anspruchsvoll. Aus dem Grund, dass die Infrastruktur fehlt. Es gibt keine Windmessstationen. Die Wetterberichte sind sehr unzuverlässig. Das heißt, man muss wieder zu dem zurückkommen, dass man eben sich auf das eigene Know-how verlässt und vor allem auch auf dieses Spüren, Schauen, Beobachten, was ich eben unglaublich spannend finde und was dann diese Flüge auch so wahnsinnig besonders macht. Aber es gibt auch neben mir, es gibt eine Handvoll anderer Menschen, die in der Höhe und auch höher wie ich schon geflogen sind.
Du hast gerade eben gesagt, du steigst dann gerne alleine hoch die Berge. Und wir haben irgendwie schon mit relativ vielen Entdeckern und Abenteurern gesprochen, die haben gesagt, alleine machen ist immer ein bisschen gefährlich, weil wenn man sich verletzt oder wenn irgendwas passiert, dann bleibt man alleine zurück. Also woher kommt deine Wahl, dass du dann wirklich sagst, ich gehe lieber alleine? Hast du vielleicht keinen Bock auf Gesellschaft oder ist es so, ich kann dann mein eigenes Tempo bestimmen?
Ich würde nicht sagen, dass ich zwingend alleine Bergsteigen dem Teambergsteigen bevorzuge. Ich glaube, es kommt auch immer ein bisschen auf das Ziel drauf an. Gerade die technisch schwereren Sachen sind dann oft Dinge, die man alleine gar nicht bewältigen kann. Und auch Bergsteigen als Einzelsport, glaube ich, wird oft falsch gesehen, weil es wenig Sportarten gibt, wo dieses Team so gut funktionieren muss, gerade auf Expeditionen, wo man ja wirklich dann 7 Wochen aufeinander sitzt, mit fast keiner Privatsphäre, sich in die kleinsten Zelte zwängt. Ich persönlich wollte jetzt nicht gleich die technisch schwerste Route machen. Ich glaube, das wäre einfach arrogant. Also mir ging es schon auch darum, so wie ich gesagt habe, dass ich Risikomanagement für mich, was wahnsinnig wichtig ist, ist an den hohen Bergen. Und habe probiert, Berge zu finden, die technisch mich jetzt nicht überfordern, und jetzt sowohl der Gasherbum 2 als auch der Broadpeak sind beides Berge, die technisch weit unter dem Level sind, wo ich jetzt in den Alpen zum Beispiel kletter. Wenn das der Fall ist, dann war es für mich halt auch so, dass du alleine einfach schneller, flexibler bist und weniger abhängig von jemand anderem.
Das stimmt, ja.
Lass uns ein Jahr zurückgehen. Du bist ja, glaube ich, Anfang Sommer von Tirol aus dann nach Pakistan aufgebrochen. Ist das richtig?
Ende Juni, ja.
Ah, okay.
Ich glaube, 20. Juni sind wir losgeflogen.
Was ist das für ein Gefühl? Du hast ja eben schon erzählt, das war erst deine zweite Reise irgendwie wirklich weit weg. Was ist das für ein Gefühl? Wie fühlt man sich, wenn man dann von zu Hause aufbricht?
Ich habe gestern den Vortrag über Digitalisierung gehalten und da ist mir persönlich auch nochmal bewusst geworden, wie schwierig diese Logistik ist. Das heißt, du fängst ein halbes Jahr vorher an, so eine Reise zu planen. Und gerade weil wir das so gewohnt sind, einfach alles irgendwie online buchen zu können, das unglaublich unkompliziert irgendwie alles funktioniert und wahnsinnig schnell, ist die Zeit davor für mich fast die nervigste im ganzen Jahr. Und dann ist, sobald ich das Gepäck aufgegeben habe und durch die Sicherheitskontrolle bin, fällt diese ganze Last von mir ab und dann kann ich mich auch wirklich auf so ein Abenteuer freuen.
Das glauben wir auf jeden Fall gerne. Wir haben irgendwie jetzt auch schon ein paar Folgen über besonders Bergsteiger und Bergsteigerinnen gemacht. Eins ist uns dabei immer aufgefallen, es gibt immer richtig, richtig viel Stress wegen diesem ganzen Bürokratiekram vorher. Ich glaube, die letzte, die wir gemacht haben, war über Karl Unterkircher, Walter Nones, Simon Kehrer am Nanga Parbat. Und die haben sich da überhaupt nicht drauf gefreut, aber die haben 2 Monate gebraucht oder so, bis da alles abgeklärt war, bis gesagt wurde, okay, die können jetzt losziehen. War das auch so ein Riesending bei euch, diese ganze Bürokratie?
Ja, das ist der Grund, warum wir ein halbes Jahr vor diesen Reisen anfangen, das Ganze zu planen. Also ich glaube, man startet mit Plan A und es ist irgendwie auch wichtig, einen Plan zu haben. Man weiß vorher schon, es wird so nicht passieren, weil immer Dinge auf einen zufliegen, die dann irgendwie doch anders laufen, wo man sehr spontan irgendwie sich umentscheiden muss oder sehr schnell auch Entscheidungen treffen muss. Das ist sicher eine große Herausforderung und wird aber auch mit der Zeit leichter, weil jetzt mittlerweile schon 3-mal in Pakistan, und umso mehr Leute man kennt, umso mehr Kontakte man hat, umso flüssiger funktioniert das Ganze dann auch.
Okay, das heißt, irgendwie habt ihr es dann geschafft, ihr kommt in Pakistan an, habt das meiste irgendwie schon vorher geregelt und kommt dann auch irgendwann im Basislager, ich glaube auf 4800 Metern an. Was war dein erster Eindruck vom Basislager? Was ist das für ein Ort? Wie sieht's dort aus? Wie riecht es dort? Was sind dort für Menschen unterwegs?
Also man muss sich vorstellen, vom letzten zivilisierten Ort geht man 100 Kilometer zu Fuß über den Gletscher ins Basislager, und Basislager an sich ist nicht wirklich ein Ort, sondern einfach nur ein Platz. Das ist einfach Eis, Granitsteine, und du musst dann anfangen, dir da irgendwie ein Zuhause für 7 Wochen zu bauen. Und was diesen Platz, glaube ich, auch so besonders macht, ist, und gerade das Broadpeak Basecamp ist was ich wahnsinnig gern mag. Du hast unglaublich coolen Blick auf den K2, der halt wahnsinnig mächtig ist, und auch diese umliegenden 6.000 Meter hohen Berge. Man riecht gar nichts eigentlich, und du siehst auch so praktisch kein Leben. Muss ich vorstellen, in den 7 Wochen, wo wir 2023 auf diesem Gletscher waren, sieht man keine einzige Pflanze, praktisch kein Tier, was da wirklich lebt, schon auch Mulis und Esel, die halt Gepäck tragen, aber keine Tiere, eigentlich kein Leben. Und die Kalkheit macht es aber auch irgendwie wieder so besonders.
Warst du dann ganz allein in diesem Camp oder waren da noch andere Menschen?
Also ich war mit meinem Bruder unterwegs und ganz besonders auch für mich, dass mein Dad in dem Jahr unterwegs war. Für ihn war es so, er wollte 1993, wo ich geboren bin, an Langa Parbat fahren. Hat dann gehört, dass ich zur Welt komme und konnte es für sich selber irgendwie nicht verantworten, auf so eine große Reise zu gehen. Und 30 Jahre später mache ich oder wir genau das, was er damals eigentlich machen wollte, und hat uns da bis ins Basecamp begleitet, konnten auch gemeinsam den 6000er klettern, was wahnsinnig schön war, das als Familie irgendwie zu teilen. Und dann trifft man natürlich auch immer wieder andere Bergsteiger, die in dem Gebiet unterwegs sind. Amerikaner, ein Rumäne, ein Franzose war dabei und ja, auch Pakistanis, also man hat da einen Koch, man trifft auch immer wieder Träger, die mit Trekkingleuten unterwegs sind. Ist dann doch so ein Kulturmix an Abenteurern, die sich da irgendwie in dem Gebiet dann treffen.
Du hast es ja eben schon erwähnt, es gibt da noch eine andere Gruppe im Basislager, Menschen, die dafür sorgen, dass alles läuft, Köche, Führer, Träger. Spürt man da eine Zweiklassengesellschaft im Basislager schon?
Ganz unterschiedlich. Grundsätzlich ist es, oder würde ich so sagen, dass es kulturell gesehen ein weißer Mann dort höher angesehen ist wie ein Einheimischer. Das ist was, was man persönlich gar nicht will. Und zum Teil auch wirklich komisch ist, wenn man in verschiedenen Situationen so ein bisschen hofiert wird. Mit den Menschen, mit denen man dann wirklich auch gemeinsam und die einem persönlich bei dieser Expedition helfen, ist es uns schon auch immer wichtig, denen irgendwie auf Augenhöhe zu begegnen. Und dadurch, dass man dann auch so viel Zeit miteinander verbringt, glaube ich, ist das was, wo man sie zumindest teilweise auch integrieren kann in die Prozesse, die in unserem Team intern laufen. Und ich jetzt auch über die letzten Jahre immer geschaut habe, dass ich mit denselben Menschen dort unterwegs bin und da schon auch wie Freundschaften entstanden sind.
Wie lange bleibst du dann im Basislager und wie bereitest du dich dann auf den endgültigen Aufstieg vor?
Es ist so, dass der Körper ja die Höhe nicht gewöhnt ist und das ist die große Herausforderung an diesen Bergen, wenn man ohne Sauerstoff unterwegs ist, den Körper bis auf 8000 Meter anzupassen oder so weit anzupassen, dass man sich auf 8000 Meter bewegen kann. Normalerweise schaut man, dass man zwei Akklimatisationstouren davor macht. So grob sagt man mal auf eine Tour auf 6000 Meter und zurück, eine Tour auf 7000 Meter und zurück. Und dann in dem dritten Versuch in Etappen bis auf 8000 Meter und hoffentlich bis zum Gipfel. 2023 haben wir was Neues probiert. Das Wetter war nicht so toll. Ich habe in der ersten Akklimatisation, wo ich in Camp 1 geschlafen habe, hat mir das Zelt schon zerrissen, konnte dann nicht weiter aufsteigen. Dann hat sich ein doch recht vernünftiges Wetterfenster aufgetan und ein Kollege hat mir erzählt, dass sie auf 7000 Metern, also dass sie bis Camp 1, Camp 2 und dann auf Camp 3, aber im zweiten Versuch schon auf 7000 Meter zwei Nächte geschlafen haben, um sich praktisch am Berg zu akklimatisieren und dann weiter aufzusteigen. Das habe ich in dem Jahr auch probiert und das hat eigentlich ganz gut funktioniert und so konnte ich dann schon sozusagen bei der zweiten Akklimatisationstour den Gipfel probieren.
Du hast es gerade erwähnt, du hast keinen Flaschensauerstoff mitgenommen und also mich und Thor hat das irgendwie mega an Reinhold Messner erinnert, der hat ja irgendwie das gleiche gemacht, in der Annahme damit eine echte Herausforderung einzugehen, so ein, ich glaube er hat gesagt, 1 gegen 1 gegen den Berg. Kannst du erklären, warum du diese Entscheidung getroffen hast, keinen Flaschensauerstoff mitzunehmen?
Ich glaube, dass unsere Welt so viele schöne Berge in verschiedenen Höhenklassen hat, dass es für mich immer wichtig war, einen Berg wirklich zu besteigen. Und wenn man sich überlegt, was macht einen 8000er und gerade einen, der technisch nicht unglaublich schwer ist, so schwierig, und das ist die dünne Luft. Und für mich wäre es immer irgendwie Betrug gewesen, auf einen Berg zu steigen, dem ich dann eigentlich das wegnehme, was ihn so schwierig macht. Da vielleicht als kleinen Seitenort, ich habe mir mal einen Vortrag vom David Göttler angehört, einem deutschen Bergsteiger. Der hat mal eine Statistik ausgewertet und ich hoffe, ich kann sie richtig wiedergeben. Vielleicht muss man das auch nochmal nachrecherchieren, aber wer mit 8 Liter Durchflussrate Sauerstoff am Mount Everest, also auf 8848 Metern steht, der ist gefühlt auf 4800, also noch nicht mal so hoch wie der höchste Berg in den Alpen. Und das ist, glaube ich, was die große Masse auch oft nicht wahrnimmt, wie groß der Unterschied ist, einen Berg mit und ohne Sauerstoff zu besteigen.
Kannst du uns noch ein bisschen was von deinem Aufstieg erzählen? Ich meine, du bist 7000 Meter hochgeklettert, ohne Sauerstoffflasche, wahrscheinlich mit super, super viel Gepäck auf dem Rücken. Wie fühlt sich das in so einer Situation an? Weil ich glaube, für super viele Hörerinnen und Hörer und ich glaube auch für uns beide, ja, klingt das eher so nach einem kleinen Horrorszenario, dann da hochzuklettern.
Es ist tatsächlich sehr mühsam. Man hat einen relativ schweren Rucksack.
Ganz kurz, hattest du diesen schweren Rucksack, weil du ja dann mit einem Gleitschirm runterfliegen wolltest wahrscheinlich. Oder ist es gar nicht so viel mehr Gepäck wie ein normaler Bergsteiger?
Also ein Gleitschirm, muss man sich vorstellen, mein aktuelles Modell wiegt 1,2 Kilo mit Gurtzeug.
Das geht okay, nicht.
Also das ist gar nicht so tragisch. Man schleppt halt wirklich alles mit, was man dort braucht. Also ein Zelt, eine Matte, ein Schlafsack, Essen, Kocher, Gas, dann das ganze technische Equipment, also Steigeisen, Seil, Pickel. Und es summiert sich dann am Ende des Tages eben auf, wo man dann 12 Kilo ungefähr trägt. Klingt jetzt nicht so mega viel. Es ist aber doch so, dass in der Höhe und durch diese sehr dünne Luft jedes Kilo oder jeder Gramm eigentlich irgendwie zählt. Daheim renne ich auf Berge. In den Alpen kann ich mich halt wahnsinnig schnell bewegen, was unglaublich schön ist. Aber dort dann 3-4 Schritte zu machen und jedes Mal pausieren zu müssen, um nach Luft zu schnappen, verändert so ein bisschen diese ganze Dimension von dem Berg. Man muss sich vorstellen, es sind auch nur ein bisschen über 3000 Höhenmeter auf den Gipfel, also in den Alpen absolut eine Tagestour. Und dort dann mehrere Tage unterwegs zu sein, um dieselbe Distanz zurückzulegen, ist was mental halt einen, glaube ich, sehr fordert.
Okay, aber dann kurz vorm Gipfel auf knapp 8000 Metern ändert sich plötzlich alles. Magst du erzählen, was in diesem Moment passiert ist und was dir so als erstes durch den Kopf gegangen ist?
Also ich habe so ein GPS-Gerät dabei, so ein Garmin InReach, und als das angezeigt hat, dass ich auf 8000 Metern bin, war ich erstmal eigentlich wahnsinnig glücklich. Gerade auch die Höhe zu vertragen ist was nicht zwingend mit der körperlichen Leistungsfähigkeit zusammenhängt. Also es gibt Menschen, die können wahnsinnig viel trainieren und Höhe trotzdem nicht vertragen. Und deswegen habe ich das auch nicht für selbstverständlich genommen, dass ich mich auf 8000 Metern wirklich gut fühle. Und da verhältnismäßig schnell unterwegs zu sein und mich fit zu fühlen und zu wissen, auch bald am Gipfel zu sein, das war was ja eine wahnsinnige Emotion in mir ausgelöst hat. Und ja, kurz nach diesem Moment bin ich dann über so eine Schneekuppe auf diesem Grat gekommen und da habe ich dann einen Mann abgewandt von mir im Schnee liegen sehen. Ich habe gesehen, dass Erbrochenes neben ihm liegt, und da war mir dann eigentlich schon klar, dass es erstens nicht normal ist und der Mann wahrscheinlich Hilfe braucht.
Boah, ja, das ist ein wahnsinniger Moment. Dir war ja relativ schnell klar, du hast das Erbrochene gesehen, dass er Hilfe braucht. Du hast dich dann auch relativ schnell entschieden, ihn zu retten. So, ich meine, warum hast du dich in dem Fall entschieden, ihn zu retten? Du hättest ihn nicht retten können. Gerade, das ist ja diese Todeszone, in die du eingetreten bist, bei ungefähr 8000 Metern. Und du wärst alleine wieder runtergekommen und es hätte niemand gesagt, hey, den hättest du mal retten können, weil niemand dir hätte einen Vorwurf machen können. Und du hast dich trotzdem entschieden, ihn zu retten. Warum?
Und genau das, glaube ich, ist der Punkt, wo man sich nicht überlegen sollte, hat es vielleicht Konsequenzen, wenn ich es nicht tue, oder wirft man mir das vor? Aber für mich als Alpinisten, glaube ich, gibt es schon so einen Ehrenkodex, dass es Dinge im Leben gibt, die einfach wichtiger sind wie ein Gipfelerfolg. Und ein menschliches Leben, glaube ich, steht da an vorderster Front. Das wird immer wichtiger sein. Und das ist was, wo für mich also gar keine Frage war, dass ich immer helfen werde, auch in Zukunft. Und wo ich mir natürlich auch wünschen würde, dass, sollte ich jemals in diese Situation kommen, dass es auch andere Menschen gibt, die mit derselben Empathie mir irgendwie helfen.
Ich finde es krass, weil an sich hört es sich natürlich irgendwie verständlich an, dass man sagt, natürlich zählt ein Menschenleben irgendwie mehr als ein Gipfelaufstieg. Aber wenn man dann alles andere noch dazu nimmt, wie lange du dich vorbereitet hast auf diesen Gipfel, wie viel Arbeit da reingeflossen ist, wie viel Tränen, und es ist ja auch gar nicht klar in der Situation, ob dieser Mensch überlebt und vor allen Dingen, ob du mit ihm dann überlebst, wenn ihr da zusammen runtergeht. Ich finde das schon eine krasse Entscheidung, so irgendwann, als du diesen Menschen dort hinuntergetragen hast, kommt über Funk die Nachricht, dass man weiß, wer das ist und dass aber kein Rettungsteam losgeschickt wurde, um ihn zu holen. Und du hast ja eben gerade schon über diesen Kodex gesprochen, dass ein Menschenleben super wichtig ist am Berg. Kannst du dir erklären, warum da kein Rettungsteam losgeschickt wurde?
Also das ist eine Frage, die mich schon lange beschäftigt, auf die ich auch nicht wirklich eine Antwort habe. Oder die Antwort, die suche ich immer noch. Man muss sich so vorstellen, dass natürlich ein Rettungsteam loszuschicken ist, was an sich schwierig ist. Es gibt dort keine Bergrettung, es gibt da nur andere Bergsteiger. Und aus dem Basecamp jemanden loszuschicken, das würde so lange dauern, dass die Rettungsaktion für die Katz ist sozusagen. Man muss sich vorstellen, man selber braucht 3 Tage, bis man an diesem Punkt ist oder 4 Tage, bis man auf diesen 8000 Metern landet. Und da jemanden hochzuschicken, selbst mit Sauerstoff, würde einfach, keine Ahnung, aber auf jeden Fall länger wie einen Tag dauern. Und von dem her muss man sich auf das an Ressourcen verlassen, was da zufällig auch so rumläuft. So Bergsteiger wie ich, die halt zufällig in dem Moment auch dort sind. Und was mich wahnsinnig schockiert hat, ist eigentlich, also das Erste, was ich gemacht habe, ist ihn aktiv angesprochen, probiert eine Konversation zu starten, was nicht möglich war. Und dann ins Basecamp runterzufunken, dass da jemand ist, der Hilfe braucht. Einfach weil es für meinen Bruder im Basecamp leichter war, das Ganze zu koordinieren, beziehungsweise mit den anderen Teams zu sprechen, um die auch wieder per Funk sozusagen zu informieren, um gemeinsam was auf die Beine zu stellen, um dem Mann zu helfen. Das war meine Erwartungshaltung. Und da vor allem von dem Team, was diesen Mann angestellt hatte, um ihnen bei ihrem Gipfelaufstieg zu helfen und Sachen zu transportieren, die Nachricht zu bekommen, dass sie zum Gipfel gehen und ihn beim Runterweg mitnehmen und ich soll mich um den nicht kümmern, das ist was mich ja unglaublich schockiert.
Der Mensch, den du gerettet hast, heißt ja Ghulam Sabdara. Hast du während des Abstieges, also du hast ihn dann ja, das sollte ich vielleicht nochmal erwähnen, du hast dich entschieden, ihn zu retten, du hast ihn wieder runtergebracht, er hatte gefrorene Finger, er war irgendwie, ja, er hat Höhenkrankheit gehabt, er war nicht ganz da, es war schwierig, sich in der Anfangszeit mit ihm zu unterhalten, das war zumindest das, was wir gelesen haben. Hat sich das auf dem Abstieg gebessert, konnte man dann eine englische Unterhaltung mit ihm führen oder war das überhaupt gar nicht möglich und er war immer noch durch diese Höhenkrankheit so deillusioniert?
Also Höhenkrankheit muss man sich so vorstellen, das ist nicht wie Kopfweh, was einfach wieder verschwindet. Das ist ein Zustand, der sich über einen langen Zeitraum aufbaut und dann auch eine lange Zeit braucht, bis er wieder verschwindet. Ja, viele ignorieren auch die ersten Anzeichen sind zum Beispiel Kopfweh. Und es geht dann bis ins Endstadium sozusagen, wie beim Mutasa, der dann dort liegt und stirbt sozusagen. Ich hatte das große Glück, am Runterweg auf 7800 Metern einen Amerikaner zu treffen, den ich aus dem Basecamp auch kannte, der mir von 7800 Meter abwärts geholfen hat. Und wir konnten dann auch eine Sauerstoffflasche, ich sage mal, entwenden von einem anderen Höhenträger, damit der Satzsauerstoff dort gewartet hat. Und die Kombination aus Medikamenten, die der Amerikaner hatte, also Dexamethason heißt das Mittel, und Sauerstoff, war was, wo man gemerkt hat, dass schon so ab 7500, würde ich sagen, also reduzierte Höhe plus Sauerstoff plus Medikamente, so diese Lebensenergie und auch das Bewusstsein, in was für einer Situation er sich befindet, irgendwie langsam zurückkommen.
Wie hast du ihn den Berg runtergetragen? Also ich stelle mir das vor, ich meine, ein Mensch wiegt ja wahnsinnig viel. Du hast eben schon darüber gesprochen, jedes Kilo zählt. Der Rucksack war 12 Kilo schwer und das ist schon ganz schön viel. Ein Mensch wiegt ja deutlich mehr.
Also tragen ohne Sauerstoff ist das nicht möglich oder für mich nicht möglich, nicht in der Höhe. Ich habe dann Gelände angepasst, eigentlich immer so das Mittel oder das einfachste Mittel der Wahl genommen. Das heißt, dass ich ihn in so steileren Passagen am Rucksack durch den Schnee gezogen habe, dann immer wieder abgeseilt, dann ab 7800 Metern und das war, glaube ich, auch unser großes Glück an dem Berg, sind es so 50 Grad steile Schneeflanken, die dann nach unten hin zwar abflachen und da haben wir ihn dann einfach in die Fixseile eingehängt und den Berg runtergeschubst. Das heißt, ihn von Zwischenanker zu Zwischenanker rutschen lassen.
Ja. Wenn ich mich richtig an den Artikel und die Geschichte erinnere, dann gab es einen Unfall, dann ist er einmal heruntergefallen. Willst du das nochmal kurz erzählen?
Ja, das war was, wo, also ich war ultraleicht unterwegs sozusagen, hatte ganz, ganz wenig dabei. Der Berg ist eben auch technisch nicht so schwer. Ich hatte noch nicht mal ein Abseilgerät mit, also für mich nur einen Karabiner und hab dann. Der Grat, muss man sich vorstellen, das ist nicht immer messerscharf, aber zum Teil so steil, dass man eben in diese Flanken ausweichen muss, wo man sich dann abseilen kann. Da habe ich mich mit einem Karabiner selbst gesichert und mit der anderen Hand sein Abseilgerät bedient. Dadurch, dass er auch nicht wirklich gecheckt hat, was da abgeht und da nicht mithelfen konnte, ist mir in einer Situation sein Abseilgerät aus den Händen gerutscht. Mit dem Ergebnis, dass er in der Zwischensicherung reingeflogen ist. Das werde ich auch nie vergessen, wie er so dieser ganze Körper so nach hinten geflogen ist, der Kopf so zurück in den Nacken geschnalzt. Und da dachte ich mir, das hat er nicht überlebt. Es sind nur 2-3 Meter, die da reingefallen ist, aber das ist dann doch schon genug. Gerade wenn ein Körper mit so wenig Körperspannung dann in so eine Zwischensicherung einfällt. Und ihn dann zu sehen, dass er sich doch noch bewegt, war ich ja sehr froh.
Ja, aber er hat überlebt, glücklicherweise. Du hast es eben schon gesagt, ihr habt euch, ich glaube, was hast du gesagt, Sauerstoff gestibitzt oder so? Es gab auf jeden Fall die Situation, dass ihr da unten dann Sauerstoffflaschen gefunden habt und ich glaube, du warst in Kontakt mit jemand anderes, dem diese Sauerstoffflaschen gehört haben und du hast ihm die Lage erklärt. Du hast gesagt, hey, ich bin wieder auf dem Abstieg, ich bin jetzt nicht abgesprungen, ich habe jemanden dabei, der ist schwer krank, der wurde von anderen Menschen einfach so zurückgelassen, ich muss den jetzt versorgen, ich brauche jetzt diesen Sauerstoff. Und der Mann hat gesagt, nee, nimm den nicht, geht mal alleine weiter. So, und dann hast du letztendlich die Entscheidung getroffen, diesen Sauerstoff einfach zu nehmen. Aber wie kommt man in so eine Situation, dass der andere sagt, das ist mein Sauerstoff, den möchte ich nicht abgeben?
Ich glaube, man muss die Situation sehen, in der sich auch pakistanische Höhenträger dort befinden. Es war in der Vergangenheit leider oft so, dass die nur bezahlt worden sind, wenn sie ihren Job zu 100% erfüllt haben. Es ist sein Job, mit Sauerstoffflaschen auf 7800 zu warten. Also man muss auch dazu sagen, Sauerstoffflaschen, die meistens keiner braucht, das ist Notfallsauerstoff, wo je nach Expedition aber meistens für jeden Teilnehmer nochmal zusätzlich eine Flasche ist. Sollten die irgendwie doch langsamer sein als geplant. Und sein Job ist dort zu warten, bis die zurückkommen und denen entweder dann nochmal was an Sauerstoff zu geben oder mit denen wieder abzusteigen. Wenn er jetzt sich an der Rettungsaktion beteiligt, er hatte seinen Job nicht erfüllt und dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass er für den ganzen Sommer nicht bezahlt wird. Da kann ich es in gewisser Weise verstehen, dass jemand mit dieser Existenzangst im Nacken sagt, nee, ich helfe nicht. Die Situation auf 7800 war so, dass ich mit ihm geschrien habe und der Dan dann einfach sich eine Flasche genommen hat und das hat er dann einfach über sich ergehen lassen. Und ja, für uns war es natürlich absolut wichtig, der Mutter sei ohne Sauerstoff ganz sicher nicht überlebt.
Aber irgendwie versagt da ja auch so ein bisschen das System. Du hast es ja eben schon gesagt, es sind eigentlich oft so Notdepots oder zumindest Depots, die halt absolut overstacked sind, damit man eben noch was für Notfälle hat. Genau das war ja ein Notfall und trotzdem sagt da jemand, boah nee, wenn jetzt dieser Sauerstoff hier genommen wird von Leuten, die vielleicht jetzt nicht in meiner Gruppe sind, dann werde ich den ganzen Sommer nicht bezahlt. Also das ist ja, da läuft ja irgendwie was schief, wenn Notfallsauerstoff nur für bestimmte Leute anscheinend ist.
Also generell glaube ich, dass im Höhenbergsteigen, im kommerziellen Höhenbergsteigen ganz viel schief läuft.
Ja.
Es gibt auch viele Dinge, die ich nicht verstehen kann. Wo ich mir wünschen würde, dass man mehr drüber redet, weil ich glaube, das ist der einzige Weg, um auch in Zukunft da irgendwie eine Besserung oder diese Situation allgemein einfach zu verbessern, vor allem eben für die Einheimischen. Es ist jetzt auch so, dass durch den Fall von mir und vor allem, vielleicht habt ihr von dem K2-Unglück gehört, was dann 1,5 Wochen später war, wo 70 Menschen über einen sterbenden Pakistani gestiegen sind. Der dann noch 12 Stunden noch im Leben war und am Rückweg dann über die Leiche zurückgestiegen sind, wo auch keiner geholfen hat oder zu wenig Hilfe da war, sagen wir es so, ist doch was, wo diese Diskussion mehr noch in Anschluss gebracht hat und wo ich schon auch hoffe, dass es Lösungen gibt, die die Situation da irgendwie verbessern können.
Ja, kann ich da nochmal ganz kurz reinhaken? Also, das ist jetzt so meine ganz persönliche Perspektive. Ich weiß auch gar nicht, ob wir das jetzt ins Interview schneiden oder so, aber einfach, das interessiert mich einfach unglaublich. Wenn ich auf so einen Berg steige, also wenn ich kommerzielles Bergsteigen mache und halt Bock habe, irgendwie auf so einen Gipfel zu kommen, dann geht's mir ja darum, irgendwie was Krasses zu machen. Und selbst wenn ich jetzt aus einer ganz egoistischen Perspektive dort jemanden liegen sehe und dann über den drüber steige, dann weiß ich doch, das wird mich doch mein Leben lang irgendwie, wird mich das doch jagen, wenn ich weiß, okay, ich habe da jemanden zurückgelassen. Oder denkt man am Berg da anders?
Ich glaube, dass wenn du mich in ein Boot setzt und über den Atlantik chippern lässt und jemand geht über Bord bei schwierigsten Bedingungen, weiß ich nicht, ob ich der wäre, der dort helfen könnte, einfach weil mir die Kompetenz fehlt, in dieser Situation da wirklich zu helfen, weil ich bin kein Segler. Und ich glaube, das ist genau das Gleiche, was an den Bergen passiert. Da sind vermehrt einfach Menschen unterwegs, die sind keine Bergsteiger. Die lernen im Basecamp, wie man sich Steigeisen anzieht. Und sind dann aber kulturell gesehen trotzdem, weil sie westliche Gäste sozusagen, die da den Ton angeben. Mit dem Ergebnis, dass die Entscheidungsträger an dem Berg sind, die sich am wenigsten auskennen. Und so ein Pakistani, dem ist das Wohl des Gastes mehr wert wie alles andere. Das ist nicht wie bei uns, dass man sagt, man lässt alles stehen und liegen für menschliches Leben. Das ist das Gleiche dort mit Hubschraubern. Ein Hubschrauber, die erste Frage ist, wenn man einen Hubschrauber anfordert, wer bezahlt den, wann wird der bezahlt und wird der überhaupt bezahlt? Und wenn das mal geklärt ist, dann wird vielleicht geflogen. Also nur, dass man ein bisschen dieses Surrounding versteht, in dem man sich da bewegt, oder? Und ich glaube, das ist eben auch der Auslöser für solche Katastrophen, weil einerseits diese Kultur eben wohl des Gastes allem anderen unterordnet und dann der Gast, der keine Ahnung hat, wo ich auch nicht wirklich weiß, warum die Menschen dort bergsteigen. Weil wenn ich kein Bergsteiger bin, warum muss ich mit Sauerstoff, mit Fixseilen, mit Trägern, die mich vorne ziehen und hinten schieben, auf so einen Berg raufgewalten, wo ich ja eigentlich nicht hingehöre und den ich dann ja auch nicht wirklich bestiegen habe in dem Sinne, wo ich mir denke, die wären wahrscheinlich in den Alpen an den meisten Tagen auch gefordert. Aber das ist eben eine ganz komische, dieses kommerzielle Höhenbergsteigen ist eine ganz, ganz komische Welt, die mir auch wirklich bis heute fremd ist.
Ich glaube, diese, was du gesagt hast, diese kommerzielle Welt des Bergsteigens spiegelt sich auch irgendwie ein bisschen in deiner Geschichte wieder. Und zwar in den mexikanischen Bergsteigern, um die Situation jetzt nochmal für die Hörerinnen und Hörer zu erklären. Dieser Mann liegt da, wird von dir gerettet und die Bergsteiger, mit denen er vorher mitgegangen ist, haben ihn quasi da hingelegt, haben gesagt, okay, wir kommen dann später irgendwann nochmal wieder vorbei, sind nach oben gegangen, haben dann ihren Aufstieg gefeiert und wären dann irgendwie Tage später erst zurückgekommen. Also der wäre da sicherlich gestorben. Nachdem du unten angekommen bist und dann auch wahrscheinlich diese ganze Geschichte mitbekommen hast, wo der herkommt, wie er zurückgelassen wurde, was hat das für Gefühle in dir ausgelöst? Weil ich glaube, also es ist, ich glaube, ein bisschen unwahrscheinlich, dass ich so einen Menschen retten könnte, erst recht an einem Berg, aber ich glaube, ich hätte ganz, ganz viel Hass erfunden in so einer Situation.
Also für mich war es so, dass ich anschließend oder ich hatte das Glück, einen österreichischen Bergführer zu treffen auf 7000 Metern, den Stefan Fritsche, wo ich dann die Verantwortung für diesen Mann auch abgegeben habe. Das war für mich der Punkt, wo ich auch gemerkt habe, wie erschöpft ich tatsächlich selber bin. Ich habe in meinem Leben noch nie so einen Erschöpfungszustand gespürt und hoffe, ich werde auch nie wieder. Das war, glaube ich, alles, was ich geben konnte und hatte dann auch selbst Probleme, diesen Berg wieder zu verlassen. Also ich habe lang gebraucht, von 7000 wieder ins Basecamp zu kommen. Bin dann auch lang erstmal rumgelegen, also wirklich nur im Zelt gewesen, nur aufgestanden, um was zu essen, habe mich danach wieder ins Zelt reingelegt, um mich ein bisschen zu erholen. Was mich wahnsinnig aufgeregt hat, ist, dass die Mexikaner 2 Tage später dann eine Gipfelparty veranstaltet haben in ihrem Basecamp und ja auch irgendwie nie jemand gekommen ist und sich bedankt hat, dass ich ihr Personal da gerettet habe. Das verstehe ich irgendwie nicht. Also das wäre so das Mindeste gewesen, dass sie, wenn sie es oben schon diese Situation scheinbar nicht verstehen, zumindest irgendwie unten realisieren. Und dieses eine Wort Danke, das wäre was ich mir auf jeden Fall erwartet hätte. Aber stattdessen eine große Party zu schmeißen und zu tun, als wenn nichts los wäre, war schon sehr frustrierend.
Wir haben jetzt schon viel über, du hast eben auch schon gesagt, das war eigentlich der krasseste Erschöpfungszustand, den du je erreicht hast. Und du hast eben ja auch schon gesagt, ich möchte den gar nicht mehr erreichen. Wenn du jetzt in Retrospektive auf die ganze Geschichte blickst, würdest du sagen, sie hat dich gestärkt oder hat sie etwas in dir kaputt gemacht?
Nee, glaube ich nicht. Ich glaube, das ist schon was ist, wo ich immer mit Stolz zurückblicken kann. Ich glaube, ich habe damals definitiv das Richtige getan. Ich glaube, ich habe in dem Sommer auch mehr erreicht, was viel Wertvolleres erreicht, wie einen Gipfel zu erreichen. Und ich habe definitiv auch nichts verloren. Also die Geschichte ist ja viel auch dann in den Medien gewesen. Und was mich immer geärgert hat, wenn irgendwo stand, ich habe meinen Traum aufgegeben. Das ist was glaube ich, irgendwie falsch gesehen wird, weil ich habe einen Traum verschoben. Ich bin mir sicher, ich werde auch an den Broadpeak zurückkehren, um dieses Projekt zu vollenden. Und von dem her ist es was, wo ich auch jetzt durch den guten Ausgang, ich konnte letzten Dezember den Murtaza wieder treffen, habe ihn auch diesen Sommer, wo ich in Pakistan war, wieder gesehen, konnte auch seine ganze Familie kennenlernen, waren da zum Essen bei ihnen eingeladen. Ist das was mich absolut bereichert.
Du hast im Spiegel-Interview gesagt, du hast dich da nicht ganz so wohl gefühlt, weil du wie so ein König behandelt wurdest. War das jetzt diesen Sommer? Also es war diesen Sommer wahrscheinlich, ne?
Ja,
das
war jetzt im August.
Ja, krass. Ich kann nicht mir vorstellen, dass es irgendwie, aber auch für die Familie irgendwie was ganz Besonderes ist. Da kommt ein Gast aus dem Ausland, die haben wahrscheinlich auch eigene Erfahrungen mit Gästen gemacht, die sich da auf diese Bergtouren wagen. Und der kommt dann nach Hause und rettet meinen Sohn. Hast du irgendwie eingefangen, was es für eine Gefühlslage war bei dieser Familie? Also wie die sich gegenüber dir gefühlt haben?
Also ich glaube, dass allgemein da einfach eine unglaubliche Dankbarkeit da ist. Das war auch das allererste Mal, ihn wiederzutreffen, war was mich wahnsinnig bewegt hat. Was ich mir wünschen würde, ist, dass meine Geschichte erstens andere inspiriert, vielleicht in ähnlichen Situationen das Gleiche zu tun und dass Menschen verstehen, dass es was Selbstverständliches sein sollte. Und deswegen mag ich es eben auch, ich will weder nicht als Held dargestellt sein, ich möchte auch nicht von ihnen irgendwie in irgendeiner Art und Weise hofiert werden oder dass sie das Gefühl haben, sie schulden mir was, weil es einfach nicht der Fall ist. Und trotzdem treffe ich mich gern mit ihnen und weil ja mittlerweile doch was da ist, was uns einfach irgendwie verbindet, unsere zwei Lebensgeschichten.
Weißt du, wie es ihm jetzt geht? Also kann er noch als Bergführer arbeiten?
Muss ich vielleicht ein bisschen ausholen. Es gibt einen ganz bekannten pakistanischen Bergsteiger, den Ali Sad Parra, der ist 2021 am K2 gestorben. Und es gibt einen spanischen Bergsteiger, der war viel mit dem Ali Sad Parra unterwegs. Der Spanier heißt Alex Zekon. Und der Alex hat dann gehört, dass ein österreichischer Bergsteiger den Cousin vom Ali sozusagen gerettet hat und hat sich damals der Geschichte angenommen und hat das, was ich begonnen habe, sozusagen weitergeführt, hat ein Crowdfunding gestartet, hat den Murtaza nach Spanien geholt, hat ihm dort wirklich beste medizinische Versorgung bieten können. Man hat ihm dort die Finger amputiert. Der war auch jetzt im Herbst, glaube ich, ist er noch einmal dort für die allerletzten Behandlungen. Und durch das Crowdfunding ist jetzt über Jahre mal die Familie so weit abgesichert, dass die Kinder zur Schule gehen können und auch der Murtaza die Möglichkeit hat, sich so weit umzuorientieren, dass er auch da für den Lebensunterhalt der Familie dann wieder sorgen kann. Ich habe mit ihm gesprochen und sein Traum wäre es, von dem Bergsteigen, also von dem Träger-Dasein des Höhenbergsteigens, irgendwann als Guide arbeiten könnte. Das heißt, sich nicht mehr in der Vertikalen bewegt, aber Treckern, Wanderern die Möglichkeit gibt, diese einzigartige Landschaft auf dem Gletscher kennenzulernen als Wanderführer.
Krass. Ja, mega, ey, ja. Ich wünsche ihm das auch hart, dass das klappt.
Habt ihr heutzutage noch Kontakt? Also schreibt ihr noch oder ruft ihr euch manchmal gegenseitig an?
Ich glaube, der ruft mich jeden dritten Tag an. Es ist fast so viel, dass ich das gar nicht immer wahrnehmen kann. Aber er schickt mir immer wieder Bilder auch von seiner Familie und was sie gerade machen. Ich schicke auch immer wieder mal was zurück aus unserer Heimat. Und ja, werden das sicher bald auch wiedersehen.
Oh, krass, cool, ey.
Das klingt ehrlich schön, ja.
Ja, aber ich glaube, es ist, also, ich sag mal ganz blöd, wenn du jetzt auf den Gipfel ganz normal gestiegen wärst und ohne ihn zu retten und einfach runtergeflogen wärst, dann hätten wir auch nicht miteinander gesprochen wahrscheinlich. Dann wär's halt, ja, da ist jemand, der halt irgendwie was Krasses macht, vom Berg fliegt, okay, krass. Aber so
ich glaube, wir hätten schon gesprochen, nur in einem ganz anderen Kontext.
In einem ganz anderen Kontext, ja. Und es wäre vielleicht gar nicht so deep geworden.
Ich glaube, das ist halt diesem Bergsteigen eine Facette hinzufügt, die jeder Mensch vielleicht irgendwie mitfühlen kann auch ein bisschen. Und das ist was, wo ich ja auch die Hoffnung habe, dass es Menschen inspirieren kann. Nicht, weil ich glaube, dass irgendjemand auf 8000 steht und da jemand anderen findet. Ich glaube, das sind wirklich Einzelfälle oder hoffentlich Einzelfälle. Aber wo ich glaube, dass die Geschichte einfach übertragbar ist in ganz viele Situationen. Und da muss gar nicht immer jemand sterben. Aber ich glaube, es geht um dieses Grundprinzip, dieser so ein bisschen selbstlos zu sein und zu sehen, wenn jemand Hilfe braucht und das auch irgendwie dann gerne zu tun, ohne irgendwas dafür zu verlangen oder sich irgendwas von dem Ganzen zu erwarten.
Ich glaube, das ist ein gutes Schlusswort.
Ja, schöne Abschlussworte auf
unser
jeden Fall.
Interview heute. Wir verabschieden uns jetzt on tape und dann bleiben wir noch ganz kurz dran, weil ich glaube, wir müssen auch noch die Begrüßung einmal aufnehmen, weil wir haben uns gar nicht richtig begrüßt, also zumindest nicht on tape quasi. Das müssten wir leider ganz guter am Ende nochmal so ganz artificial hinzufügen. Lukas, vielen, vielen Dank, dass du mit uns über deine Erlebnisse am Broad Peak und generell übers Bergsteigen gesprochen hast. Ich bin sehr froh, dass es am Ende doch noch ein bisschen allgemeiner geworden ist und du auch noch ein bisschen eine sehr gute Message irgendwie rüberbringen konntest.
Ich fand besonders das, was du zum kommerziellen Bergsteigen gesagt hast, ziemlich, ziemlich interessant und da so ein bisschen auch ein paar Schlüsse draus gezogen. Genau, und erstmal, wir waren auch super, super happy, dass wir dich überhaupt bekommen haben, dass du gesagt hast, oh, ich wurde gerade von Der Spiegel interviewt und jetzt möchte ich einem kleineren Podcast auch ein Interview geben. Das hat uns beide mega überrascht und unfassbar gefreut, deshalb nochmal lieben, lieben Dank.
Na, sehr, sehr gerne. Aber das ist, glaube ich, auch was, wo ich habe ein bisschen geschaut, was er macht. Ich fand das einfach cool. Ich glaube, genauso wie ich mir die verrückten Ideen nicht ausgehen, Dinge zu tun draußen in den Bergen, finde ich mega cool, was ihr zwei macht. Und wenn ich das Ganze ein bisschen bereichern kann durch meine Geschichte dann oder ihren Mehrwert durch das Ganze habe, dann freut es mich natürlich sehr. Und ja, bin auch ziemlich gespannt, dann das fertige Produkt zu hören.
Ihr Lieben, das war's von uns. Ich habe im Nachhinein dann noch auf den ganzen Instagram-Seiten und auch beim Spiegel nochmal nachgeschaut, weil diese Geschichte natürlich auch groß durch die Medien ging. Und dort stand richtig oft in den Kommentaren, warum wird das denn jetzt gepusht medial? Das ist doch was ganz Normales.
Leider ist das nicht immer so üblich, das hat Lukas ja auch erklärt, zeigt ja auch der jüngste Fall des pakistanischen Hochträgers Muhammad Hassan, der im K2 verunglückt ist.
Ansonsten bleibt uns natürlich noch Danke zu sagen. An euch natürlich, liebe Hörerinnen und Hörer, dass ihr wie immer bis zum Ende gehört habt. Und ganz wichtig, an den Werkzeuggarten.
Yes, ihr findet den Link ganz oben in den Shownotes, werkzeug-garten.de, von Svenja und Raphael geführter Onlinehandel, rund um hochwertige Produkte, rund um Haus und Garten, Garten- und Forstwerkzeuge, geschmiedete Kochfässer, Innen- und Außenleuchten, alle Artikel kommen aus kleinen Manufakturen oder Schmieden und sind bei Bestellung direkt am nächsten Werktag auf dem Weg. Ihr bestellt Sonntag, bekommt die Sachen am Dienstag geliefert, ab 50 Euro Bestellwert kostenfrei in Deutschland, ab 100 Euro in Österreich, 30 Tage Rückgaberecht, kostenloser Retourenversand und Bestpreis.
Mega, mega. Ich finde das gut, wie du einfach so, das schon, Ulle kennt das schon auswendig, weil der Werkzeuggarten schon so lange unser Partner ist. Das ist wirklich crazy und sie haben uns damals angeschrieben. Raphael und Svenja sind große Fans. Es ist so schön, dass einfach Fans da sind und wir uns so ein bisschen gegenseitig unterstützen können. Also, ja, ganz viel Liebe an den Werkzeuggarten. Werkzeug-garten.de. Schaut einfach mal vorbei. Jetzt müsst ihr euch mal ein bisschen ranhalten, ne? Ich glaube, also jetzt noch so 2 Wochen kann man noch im Garten arbeiten, danach wird's kritisch. Also Leute, schaut mal auf die Seite vorbei.
Genau, ganz viel Liebe an Lukas, ganz viel Liebe an euch. Wir freuen uns, dass ihr noch so aktiv dabei seid. Der Podcast macht uns riesigen Spaß. Das wollte ich auch nochmal loswerden.
Ja.
Ganz am Ende. Er frisst unglaublich viel Zeit. Ich glaube, so ehrlich müssen wir sein. Aber es macht Tore und mir unfassbaren Spaß, Folgen zu produzieren. Ja, und selbst ein bisschen schlauer zu werden aus den ganzen Geschichten, zumindest minimal.
Ja,
richtig cool,
auf jeden
dass
Fall.
Ihr alle dabei seid.
Macht es gut. Wir hören uns nächste Woche.
Bis dahin. Ciao. Mach die Aufnahme noch nicht aus. Lass mal ein Wort gleichzeitig sagen, damit wir da genau in dem...
Okay, 3, 2, 1, Karma.
Hamburger TS Royal. Achso, ich dachte, wir sagen Hamburger TS Royal.
Ja, natürlich sagen wir Hamburger TS, sorry. 3, 2,
2, 1.
Hamburger TS Royal. Es hat bei mir genau, es war bei mir genau, es war bei mir genau perfekt.
Echt jetzt?
Ja, in meinem Kopf.
Noch mal. Ich darf mal sagen. 3, 2, 1.
Hamburger TS Royal. Du hast...
Das war das 3 Sekunden Zeit verzögert.
Ist egal, Ole, ich schieb das alles hin. Wir haben keine Zeit mehr.
Okay, wir haben keine Zeit mehr. Ja, wir müssen es ja gar nicht mehr verabschieden.
Genau.
Nice so.